anlegen?
Die Gegensprechanlage.
Also eigentlich bin ich durch einen großen Zufall zu dem Thema gekommen. Ich habe einen Anruf bekommen von einem Kurator des Technischen Museums in Wien, der mir erzählt hat davon, dass große Mengen an Material dem Museum geschenkt wurden von der Firma Hörbiger. So bin ich dazu gekommen. Also am Anfang stand das Archiv, aus dem heraus man dann Geschichten zu erzählen hatte.
Hans Hörbigers Welteislehre oder Wissenschaft und Fiktion. Matthias Bernhard begrüßt euch zu einer neuen Ausgabe der Gegensprechanlage, heute im Interview mit der an der Universität Wien und am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin forschenden Historikerin Christina Wessely.
Und ich habe noch nicht zugesagt, sondern habe mir gedacht, ich schaue mir einfach mal an, was dieses Archiv so bieten kann. Es war dann ziemlich schnell klar, dass das ein ziemlicher Schatz ist. Was mich daran interessiert hat, was eben nicht diese klassische Wissenschaftsgeschichte vielleicht ist, ist dieser Aspekt der Wissenschaftsfiktion, von dem es ganz schnell klar war, dass das irgendwas mit diesen Akten zu tun hat. Es war mir dann gleich wichtig, irgendwie Wissenschaftsgeschichte auch zu verstehen als Geschichte von Wissenschaftsfiktionen, von Utopien, von Luftschlössern, von fixen Ideen und sowas. Also so ein bisschen eine alternative Wissenschaftsgeschichte auch zu schreiben.
Die Geschichte, die Christina Wessely aus diesem Archiv rekonstruiert hat, ist die Geschichte der Welteislehre, zugleich auch die Geschichte ihres Schöpfers Hans Hörbiger. Obwohl der charismatische Kältetechniker vor dem Ersten Weltkrieg als Erfinder eines Plattenventils Karriere gemacht hat und immerhin eine Firma gegründet hat, die bis heute im Bereich Antriebs- und Kompressortechnik äußerst erfolgreich ist und noch immer seinen Namen trägt, ist Hörbiger heute, wenn überhaupt, dann wohl eher als der Vater von Paul und Attila Hörbiger bekannt. Als Begründer eines neuen Weltbilds ist er, entgegen seinen Erwartungen, jedenfalls nicht berühmt geworden. Im Gegenteil. Während seine utopischen Visionen und herbeifantasierten Theorien über die von Glutsonnen durchzogenen Eiswelten des Kosmos in den 20er Jahren eine breite Anhängerschar gefunden hatten, sind sie heute fast vollkommen in Vergessenheit geraten. Für diese Sendung wird Corinna Oesch ihm und seiner gescheiterten Welteislehre eine Stimme leihen. Begeben wir uns nun direkt in das Jahr 1894, in das Budapester Hotelzimmer, wo Hans Hörbiger eine Offenbarung zuteil wird, mit der die Geschichte der Welteislehre beginnt.
Nach stundenlangem Anstarren der Mondscheibe blitzte plötzlich ein ungeheurer Gedanke auf. Wie ein Keulenschlag traf mich dieser Blitz und siede heiß lief es mir über den Rücken bis in die Zehenspitzen. Noch kann kein Sterblicher den eigentlichen Mond gesehen haben, kein einziger. Wir blicken auf einen ungeheuren, tiefen, also uferlosen Eisozean.
Ausgehend von diesem Offenbarungserlebnis, aus dem sich die rätselhafte Oberflächenstruktur des Mondes zu erschließen scheint, beginnt Hörbiger nach und nach eine neuartige Ideenwelt zu formulieren.
Das Ergebnis dieser Vision ist die sogenannte Welteislehre. Also er hat entdeckt, dass der Mond aus Eis besteht. Das war sozusagen der Urgedanke, der Grundgedanke dieser Welteislehre. Und in den folgenden Wochen sind zu dieser ersten ursprünglichen Version immer neue Gesichter, wie er das selbst genannt hat, dazugekommen, die ihm nach und nach dieses ganze Theoriegebäude eröffnet hätten.
Hörbigers Vorgehen bei seinen ersten Mondbeobachtungen ist für den allgemeinen Charakter seiner Arbeitsweise typisch. Die Darstellungen der Welteislehre gehen über vor willkürlich gesetzten Postulaten und weitreichenden Spekulationen, vor lauter Behauptungen, die auf unkontrollierte Wahrnehmungen, auf Intuitionen, bloße Gefühle und persönliche Wünsche gegründet sind.
Ein anstürmender Gedanke jagte in dieser aufregenden Septembernacht den anderen. Die erkannte Eisnatur des Mondes anstelle einer toten Lavawelt muss zwangsläufig erheblich weitere Erkenntnisse im Gefolge haben, die schlechterdings das Gesamtschicksal unseres Sonnenreiches wie des ganzen Weltalls überhaupt berühren. Hörbiger ahnt dies sofort, ohne sich noch selbst Rechenschaft über das Ausmaß seiner Entdeckung geben zu können. Etwas Entscheidendes ist ihm erlebnisstark begegnet, für das die Endformel noch fehlt, das aber sein Innerstes umso dämonischer bewegt.
Das Besondere an Hans Hörbigers Welteislehre ist dabei weniger, dass sie ausdrücklich und offensichtlich auf eine Reihe von Fiktionen zurückgreift. Das Besondere besteht vielmehr darin, dass sie voraussetzt, dass ausgerechnet ihre spekulative Vorgehensweise einen Weg zu privilegierten Einsichten darstellt, weshalb sie auf systematische Beobachtungen oder experimentelle Überprüfung ihrer Theorien auch weitgehend verzichten kann. Stattdessen geht die Welt als Lehre von vornherein davon aus, dass ihre Aussagen wahr sind und erhebt Anspruch auf uneingeschränkte wissenschaftliche Gültigkeit, obwohl ihre Annahmen in vielfacher Hinsicht den bisherigen Ergebnissen der Naturwissenschaften widersprechen.
Also im Grunde genommen postuliert die Welteislehre die Konsistenz des Kosmos aus Eis. Und dieses Eis materialisiert sich laut Hörbiger am eindrücklichsten in Erd, Mond und Mars, die er beide als uferlose Eisozeane bezeichnet, in der sogenannten Eismilchstraße und in dem eisigen Weltäther. Also er geht, was für die damalige Zeit nichts Ungewöhnliches war, von der Existenz eines Äthers aus, also eines feinen Mediums, das das ganze Weltall durchströmt. Und das ist laut seiner Theorie kosmisches Feineis. An dieses Postulat schließt gewissermaßen eine Katastrophentheorie an. Also eine der zentralen Thesen, um da nur ein Beispiel zu geben, ist, dass das Feineis, der Weltäther, dazu führt, dass die Planeten im Weltraum kontinuierlich abgerieben würden, dadurch kleiner werden und in den Anziehungsbereich des nächstgrößeren Planeten gelangen und schließlich sich diesem nächstgrößeren Planeten immer so weit nähern, bis sie letztendlich dann auf oder in diesen stürzen im Rahmen einer riesigen kosmischen Katastrophe. Hörbiger ging davon aus, dass dieses Ereignis im Fall von Erd, Mond und Erde schon 5-mal eingetreten sei, also dass die Erde schon 5 Monde besessen hätte, die im Laufe ihrer Geschichte dann auf die Erde gestürzt seien. Und er meint das mit geologischen Proben und so weiter nachweisen zu können.
Hans Hörbiger glaubte fest an sein befremdliches Theoriegebäude und war überzeugt, selbst einer der größten Wissenschaftler der Geschichte, der Schöpfer eines neuen Weltbilds zu sein. Schon kurz nach seiner visionären Erleuchtung im Budapester Hotelzimmer und später über viele Jahre hindurch war er bestrebt, seine Lehren an den Universitäten und Akademien Geltung zu verschaffen. Dabei war ihm sein Ansehen als Ingenieur und seine zahlreichen Verbindungen, vor allem in den Metropolen Mitteleuropas, von Nutzen, der im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit knüpfen konnte. Doch die führenden Wissenschaftler und Gelehrten, an die er sich wandte, wiesen seine Ideen zurück. Die wissenschaftliche Anerkennung blieb ihm versagt.
Was ganz spannend ist, dass er mit Physikern, Astronomen, Geologen an den Akademien der Wissenschaften und an Universitäten teilweise jahrelange Briefwechsel geführt hat, die auch davon Zeugnis abgeben, dass die Weltlehre nicht von Anfang an als Wahnsinn oder als komplette Scharlatanerei oder sowas abgetan wurde, sondern dass, obwohl alle diese Naturwissenschaftler sehr, sehr, sehr kritisch Hörbigers Theorie gegenübergestanden sind, trotzdem eine hohe Diskussionsbereitschaft geherrscht hat. Also diese Leute waren bereit, Materialien von ihm zu empfangen, diese Texte durchzuarbeiten, ihre Meinungen dazu abzugeben und tatsächlich in eine Diskussion mit Hörbiger zu treten. Das ändert sich dann nach Herausgabe dieses Hauptwerks des sogenannten mit dem Titel Hörbigers Glazialkosmogonie, in dem Hörbiger sehr klar macht, dass es sich nicht um eine Theorie, nicht um eine Hypothese handelt, sondern um eine wissenschaftliche Wahrheit, die keinen Widerspruch duldet und die, wie er das dort selbst im Vorwort erwähnt, nur noch ergänzt, aber nicht verbessert werden kann. Also damit war auch jegliche wissenschaftliche Diskussion beendet.
Die Anerkennung durch die akademischen Wissenschaften wäre Hörbiger und seiner Welt als Lehrer jedoch auch dann versagt geblieben, wenn Hörbiger eine konziliantere Haltung eingenommen und seine Ideen nicht als weltumstürzende Wahrheiten, sondern als qualifizierte Spekulationen und unbewiesene Theorien präsentiert hätte. Zu deutlich setzt er sich über die alten und neuen Paradigmen der fortschreitenden Wissenschaften hinweg. Zu weit blieb er hinter dem damaligen Erkenntnisstand zurück.
Es hat sich dann doch erwiesen, dass das nicht wirklich anschlussfähig war. Also es war natürlich nicht Stand der Wissenschaft, dass der Mond aus Eis ist, und da gab es auch, sofern ich das überblicken kann, überhaupt keine Unsicherheit mehr darüber. Also man hatte zum Beispiel die Spektralanalyse als Instrument, um die Konsistenz bestimmter Himmelskörper zu überprüfen oder zu bestimmen. Das Problem war, dass Hörwiger all diese Instrumentarien, all diese Methoden und letztendlich auch so gut wie alle zeitgenössischen Erkenntnisse der Kosmologie von sich gewiesen hat. Hörwiger wusste ganz genau Bescheid über den Stand der Dinge in der Physik, in der Astrophysik, in der Astronomie und hat sich ganz bewusst dagegen gestellt.
Nachdem alle wissenschaftlichen Autoritäten die Welteislehre nach dem Erscheinen von Hörwigers Glazialkosmogonie endgültig verdammten und als abseitigen Irrtum brandmarkten, hätte man eigentlich erwarten können, dass ihr nun keine große Zukunft mehr beschieden sein würde. Christiane Wessely konzentriert sich in ihren Forschungen auf die Frage, warum es dennoch anders gekommen ist.
Mich interessiert, dass eben nicht mit diesem Urteil seitens der Wissenschaft alles entschieden ist und dass das Schicksal dieser Theorie damit besiegelt war, sondern dass es mit diesem Negativurteil erst begonnen hat. Also, dass da ganz andere Mechanismen und ganz andere Dynamiken ins Spiel kommen, die nicht verhindert werden können mit der Etikettierung eines bestimmten Phänomens als pseudowissenschaftlich.
Das augenfälligste Merkmal, nicht nur für das Fortbestehen, sondern für den überraschenden Aufstieg von Hans Hörwigers Welteislehre während der 20er Jahre, ist deren überaus großer Zuspruch und die außergewöhnliche Popularität seitens einer breiten Öffentlichkeit. Das belegt eine Vielzahl von Briefen, die Hans Hörwiger in dieser Zeit von seinen Anhängern erhielt. Im Herbst 1924 schrieb ihm ein junger Techniker:
Durch meinen Stiefvater auf ihre Glazialkosmogonie aufmerksam gemacht, habe ich ihr Werk studiert und darin eine solch überwältigende Fülle neuer Lebensweise gefunden und so viel Trost für meinen Glauben und die Möglichkeit menschlicher Größe daraus geschöpft, dass es mir ein Bedürfnis ist, mir dafür aus vollem Herzen zu danken. Es ist in mich gesunken wie eine neue Offenbarung.
In der eigenen Überlieferung der Welteislehre wird dieser Aufschwung auf ein genau bestimmbares Gründungsdokument zurückgeführt. Der innerhalb der Tradition als Gallus-Urteil bezeichnete Text markiert für sie den Beginn einer zielgerichteten Mobilisierung einer wissenschaftlichen Laienöffentlichkeit.
Das sogenannte Gallus-Urteil kann man eigentlich als Gründungsdokument der Welteispopularisierung bezeichnen. Hörwigers Kollege und Mitarbeiter Arthur Gallus hat das in den 1920er Jahren verfasst. Das ist ein längerer Text, der, nachdem die Welteislehre von institutionalisierten Naturwissenschaftlern weitgehend abgelehnt wurde, einen Wechsel der Strategie vorgeschlagen hat.
Die Wissenschaft steht Ihnen als persönlicher Feind gegenüber. Unter Wissenschaft in dieser Beziehung verstehe ich die Männer, welche eine bestimmte Lehre durch Bücher oder vom Lehrstuhl herab verkünden und vertreten. Von ihnen ist nur Widerspruch und Kampf zu erwarten. Sie können nur das anerkennen, worauf sie selbst ihre Lehre aufbauten. Wenden wir uns daher an die Kreise, die neue Lehren gerne aufnehmen, die eine Genugtuung und Befriedigung darin finden, sie zu prüfen und zu studieren, die begeisterungsfähig, sehr bald selbst Verbreiter und Apostel solcher neuen Lehren werden. Das ist der unendlich große Kreis der gebildeten Laienwelt.
Das Ziel war, die Welteislehre unter den sogenannten interessierten Laien so weit bekannt zu machen und diese breite Bevölkerung so stark auch auf die Welteislehre zu verpflichten, dass dann von dieser Seite aus so ein Druck auf die institutionalisierte Naturwissenschaft ausgeübt würde, dass die Welteislehre gewissermaßen in den naturwissenschaftlichen Diskurs gezwungen werden würde, also hinein reklamiert von einer breiten Massenöffentlichkeit. Das ist im Wesentlichen der Inhalt dieses Gallus-Urteils.
Damit haben die Welteisleute, wie sich der kleine Kader der engeren Mitstreiter Hörwigers selbst nannte, eine in der Geschichte der Wissenschaft einmalige und innovative Strategie eingeschlagen, die sie bis zum Tode Hans Hörwigers beständig verfolgten. Obwohl das Ziel, die Wissenschaft durch öffentlichen Druck zur Anerkennung einer von ihr zurückgewiesenen Position zu zwingen, schließlich nicht vom Erfolg gekrönt war, so hinterlässt die außergewöhnliche Faszination, die die Welt als Lehre auf eine breite Öffentlichkeit ausüben konnte, doch großen Eindruck. Christina Wessely versucht in ihrer Auseinandersetzung mit diesem Phänomen zu beschreiben, welche inhärenten Gründe, die in der Theorie Hörbigers selbst angelegt sind, zu deren Erfolg beigetragen haben. Auch hier spielen die schon angesprochenen Wissenschaftsfiktionen eine entscheidende Rolle. Denn solche Fiktionen in der Wissenschaft, wie zum Beispiel utopische Vorstellungen, die fantasievollen Spekulationen sowie der große Stellenwert von intuitiven Behauptungen in der Theorie Hörbigers, machen es möglich, dass die Welt als Lehre in ihren Erklärungen der Körperlichkeit der Gegenstände verhaftet bleibt und dadurch leicht nachzuvollziehen ist.
Also der Hauptgrund für die breite Faszination von Hörbigers Welt als Lehre war sicher, dass er eine sehr anschauliche, sehr bildhafte und für jedermann verständliche Idee vorgestellt hat.
Wir wissen alle nicht, was Wahrheit ist. Dies soll die erste und dennoch bescheiden stolze Voraussetzung der neuen Lehre Hans Hörbigers sein. Können wir die Erfahrung des täglichen Lebens beliebig auf Weltausmaße übertragen? Wir wollen es ehrlich gestehen, wir wissen es nicht. Aber es ist wahrscheinlich sehr oft zulässig.
Das hat kontrastiert mit der Unanschaulichkeit, mit der Abstraktheit, mit der Unverständlichkeit der zeitgenössischen Naturwissenschaften. Die Einsteinsche Relativitätstheorie war natürlich das beliebteste Feindbild und das am meisten zitierte Beispiel für diese Unanschaulichkeit und Abstraktheit. Und Hörbiger und seine Kollegen haben dem ganz klar einen Gegenentwurf gegenübergestellt.
Das Zeugnis der Wahrheit ist die Einfachheit. Jeder von uns hat es oft erfahren, dass es so ist. Eine einfache Voraussetzung ist wahrscheinlicher als eine schwierige, zusammengesetzte. Deshalb sei die zweite Voraussetzung genannt. Es stürzt Eis in die Sonnen des Alls. Ich bitte nicht gleich zu lachen. So etwas ist sehr wohl möglich.
Versteht man unter Wissenschaftsfiktionen, aber auch Fiktionen von Wissenschaft, so wird die Person Hans Hörbiger selber zu einer entscheidenden Voraussetzung für die Faszinationskraft der Welt als Lehre. Hörbiger versuchte ganz bewusst, einen großen Wissenschaftler darzustellen und zu verkörpern und achtete durchwegs auf ein entsprechendes Auftreten.
Ja, diese ganze Welteis-Popularisierung hat sich im Wesentlichen gedreht um die Person Hans Hörbiger selbst. Also der war der Dreh- und Angelpunkt dieser gesamten Popularisierung. Und insofern gibt es da auch ganz spannende Zusammenhänge gewissermaßen, weil er natürlich sehr stolz war auf seine Söhne, Paul und Attila Hörbiger, die dann Karriere gemacht haben im Kino und auf der Bühne. Und hat sich aber selbst, spätestens seit den 1920er Jahren, selbst als Wissenschaftsschauspieler bezeichnet. Er hat sich selbst inszeniert als klassischer Gelehrter, also eben gerade nicht als einer dieser modernen Laborwissenschaftler im weißen Kittel. Er hat zum Beispiel Mitte der 20er Jahre Fotoserien von sich anfertigen lassen, die in Form von Autogrammkarten nicht nur an Anhänger der Welt als Lehre und an Freunde, sondern auch an Kollegen an den Universitäten geschickt worden waren. Und er hat Büsten und Gedenkmünzen, Medaillen von sich anfertigen lassen. Er hat sich sozusagen all jener Praktiken bedient, die auch im zeitgenössischen naturwissenschaftlichen Diskurs üblich waren und die da zu diesem Attraktionsdiskurs der zeitgenössischen Naturwissenschaften gehört haben. Die akademischen Kreise haben sich in diesen Inszenierungen wiedererkannt. Ja, und darin liegt es begründet, dass sich die Professoren dann eben auch so sehr provozieren haben lassen, dass all diese Dinge nicht legitimiert waren durch tatsächliche, exakte wissenschaftliche Arbeit hinter diesen Bildoberflächen gewissermaßen. Und das war auch genau der Tabubruch, den Hörbiger sich geleistet hat.
Die großen Erfolge der Welteis-Popularisierung führten zur Ratlosigkeit auf Seiten der Wissenschaft.
Also es ist ganz spannend, sich auch den wissenschaftlichen Diskurs eben zu der Zeit anzuschauen in Bezug auf die Welteislehre. Anhand dieser Widerlegungsdebatte lässt sich auch dieser Zwiespalt oder diese Problematik sehen, in der sich die institutionalisierte Wissenschaft, wenn man das so als Komplex fassen will, befunden hat. Da hat es massive Diskussionen gegeben, wie man auf diesen Hörbiger reagieren sollte. Die Gefahr war, wenn man versucht, die Welteislehre tatsächlich zu widerlegen, dass man die damit ja auch gleichzeitig ernst nimmt. Also man gesteht Hörbiger und seinen wilden Ideen damit eine Position und eine Stellung zu, die ja eben genau ihm nicht eingeräumt werden sollte. Das heißt, man ist eher dazu übergegangen, sehr polemisch auf die Welteislehre zu reagieren und nicht jetzt mit irgendwelchen wissenschaftlichen Texten, jetzt nicht das große Geschütz der Naturwissenschaften aufzufahren, sondern eben mit Polemik zu antworten.
Ein weiterer Grund für die unwahrscheinliche Faszinationskraft der Welteislehre liegt in den revanchistischen und zugleich antisemitischen Vorstellungen begründet, die Hörbiger und die Welteisleute mit großen Teilen ihres Publikums teilten. Die Auseinandersetzung mit und um die Welteislehre bot vielen ihrer Anhänger die willkommene Gelegenheit, deutschnational-revanchistische und vor allem antisemitische Denkmuster und Argumentationsweisen in einen vermeintlich rein wissenschaftlichen Gegenstandsbereich einzuführen.
Man kann die Geschichte der Welteislehre sicher nicht verstehen, ohne ihre Einbettung in diesen ganz spezifischen historischen Kontext der Erfahrungen des Ersten Weltkrieges in Österreich und Deutschland. Hörbiger und die Welteislehre sind gestanden für eine Perspektive, dass das neue Deutschland gewissermaßen endlich auf dem Gebiet der Wissenschaften und der Technik auch wieder selbstbewusst und erfolgreich würde auftreten können. Damit Hand in Hand sind, ganz besonders als dann Einstein auch die populäre Wissenschaftsbühne betreten hat, sehr schnell nationalistische und vor allem auch antisemitische Töne ins Spiel gekommen. Also diese auch medial breit geführte Auseinandersetzung zwischen Welteislehre und Relativitätstheorie hat sich nicht nur in der Logik der Anschaulichkeit gegen Abstraktion abgespielt, sondern dabei ist es natürlich auch gegangen um die deutsche Wissenschaft, die von Hörbiger repräsentiert wird, gegen die jüdische Wissenschaft des Albert Einstein.
Auch die Welteislehre ist deutsche Revolution. Revolution des Geistes. Ob sie Bestand hat, wird die Zukunft lehren. Hält sie eines Tages den harten Tatsachen nicht stand? Gut, es wird alsdann für das Gewesene das Bessere gesetzt werden. Eins wird bleiben, auch wenn die neue Lehre ein Irrtum sein sollte. Einer, der eures deutschen Blutes war, schuf eine gewaltige einheitliche Lehre, deren Folgerichtigkeit bis in Fixsternweiten reift. Aber noch ist sie nicht falsch, noch fechten die Geistesschwerter vieler Männer erbittert um ihre Anerkennung, und eine dieser Klingen soll dies kleine Buch sein, vielleicht, dass aus den Reihen deutscher Jugend neue Kämpfer zu uns stoßen.
Nach dem Tod Hans Hörbigers kam es zu einem schnellen Niedergang in der Popularität der Welteislehre. Nachdem man sich jahrelang auf keinen allgemein akzeptierten Nachfolger einigen konnte, kam es schließlich 1936 zum Anschluss der Welteisbewegung an den Forschungsapparat des Nationalsozialismus.
Nach dem Tod Hans Hörbigers haben vor allem seit Mitte der 1930er Jahre die verbliebenen Welteismänner, es waren nur Männer, versucht, der Welteislehre endlich den lang erhofften Durchbruch zu verschaffen, indem sie sich an die Nationalsozialisten angenähert haben. Und zwar, man hat versucht, nicht nur informell da Kontakte zu schließen, sondern auch eine formale Angliederung an nationalsozialistische Forschungsinstitutionen, am besten in Form einer eigenen Forschungsstelle, eines eigenen Welteisinstituts zu schaffen. Und tatsächlich ist es dann dazu gekommen, als nämlich Heinrich Himmler der Aufnahme der Welteislehre ins Ahnenerbe zugestimmt hat und mehr noch diese ganze Unternehmung unter seinen persönlichen Schutz gestellt hat.
Mit diesem Schritt änderten die Vertreter der Welteisbewegung noch einmal ihre Strategie in Bezug auf die Durchsetzung des Anspruchs auf ihre Lehre auf wissenschaftliche Gültigkeit. Jetzt, wo die Welteislehre ihre Massenbasis verloren hatte, wollte man die Zielsetzung nicht mehr durch Druck der Öffentlichkeit, sondern durch politischen Zwang von Seiten der Machthaber erreichen.
Also mit dieser formalen Integration der Welteislehre in die NS-Forschungslandschaft hat sich die Öffentlichkeit der Welteislehre geändert, wenn man das so sagen kann. Also es ist jetzt nicht mehr darum gegangen, ein breites Publikum von der Richtigkeit der Ideen zu überzeugen, sondern man hat sich jetzt explizit an eine neue politische Elite gewandt, die, wenn auch nicht eben wissenschaftliche Wahrheit bezeugen oder herbeirufen, so doch durch sehr massiven Druck, der dann in Folge auch entfaltet worden ist, dazu beitragen konnte, die Welteislehre im wissenschaftlichen Diskurs zu verankern.
Die Integration der Welteislehre in den nationalsozialistischen Forschungsapparat sollte jedoch zum Verhängnis werden. Auch wenn der Nationalsozialismus die Welteislehre im Kampf gegen die etablierten Wissenschaften immer wieder unterstützte, wollte er letztendlich doch nicht so weit gehen, die Geltung der Welteislehre gegen opponierende Wissenschaften konsequent durchzusetzen. Nach 1945 verschwand die Welteisbewegung schließlich mit dem Regime, an das sie sich gebunden hatte. Bedeutet der Untergang der Welteislehre nun aber, dass auch Fiktionen in der Wissenschaft keinen Platz mehr haben? Der Gegensprechanlage läuft in jeder Hinsicht die Zeit davon. Sie muss diese Frage nun ihrerseits mit einer Wissenschaftsfiktion der eigenen, also journalistischen Art beantworten. Mit einem akustischen Trugbild, das so klingt wie die Stimme von Christina Wessely, nur dass ihr die Worte im Mund umgedreht und im Sinn der Redaktion neu zusammengeschnitten wurden.
Es ist immer so eine Sache, jetzt sich auf die Hörwigersche Seite zu schlagen. Ich glaube nicht, dass man sich da selber einen Gefallen tut, dass Fiktionen auch in den exakten Naturwissenschaften eine Rolle spielen. Ja, ich würde schon sagen, dass man das so behaupten kann. Das ist jetzt auch nichts ganz Neues. Also da bin ich jetzt auch nicht die Erste, die davon redet. In der Wissenschaftsgeschichte ist es ja mittlerweile eine ganz anerkannte Feststellung, über die man eigentlich gar nicht mehr zu diskutieren braucht, dass man auch verschiedene Kernbegriffe, bestimmte Schlüsselkategorien der exakten Naturwissenschaften historisieren muss. Also zum Beispiel ganz prominent der Begriff der Objektivität. Dass Objektivität natürlich zu jeder Zeit was anderes bedeutet und zu jeder Zeit scheinbar anders garantiert wird. Und wir reden jetzt nur von einem exakten naturwissenschaftlichen Diskurs. Und Hörwiger setzt genau da an, indem er die Fiktion zur entscheidenden Erkenntnismethode promoviert und hält damit auch, so nennt er das auch selbst immer, hält damit auch den Naturwissenschaften selbst einen Spiegel vor, indem er eigentlich zeigt, wie sie selbst arbeiten, ohne es aber zuzugeben. Also er spricht zum Beispiel, was ich auch ganz interessant finde, von den mathematischen Fiktionen der Gegner. Und also führt den Fiktionsbegriff auch in die exakten Naturwissenschaften ein und wirft denen vor, dass sie in gewisser Weise konstruktivistisch tätig sind, indem sie genauso fingieren, genauso ihre Fantasie einsetzen, aber es eben nicht zugeben, diesen Techniken und Methoden keinen Platz in ihrem Diskurs zugestehen.
Das war eine Gegensprechanlage zur Geschichte von Hans Hörwigers Welteislehre. Unsere Interviewpartnerin war Christina Wessely, Texte von Hans Hörwiger sowie von populären Publikationen zur Welteislehre wurden von Corinna Oesch vorgelesen, Gestalter der Sendung war Matthias Bernhard. Uns gibt's erst wieder am 1. Jänner, wieder um 20.30 Uhr, diesmal in live und richtig echt. Prosit und guten Rutsch!